Ja, es ist immer genial, wenn man sich für eine Predigt vorbereitet und in den Gottesdienst kommt. Dann hofft man immer, dass viele Dinge nicht vorweggenommen werden. Und man staunt aber doch, dass nicht etwas vorweggenommen wird, sondern dass es echt dahin führt und dass ich viele Dinge, die ich auch in meiner Predigt erwähnen wollte, gemerkt habe, dass sie heute schon angeklungen sind und dahin gegangen sind. Und diese Woche hatte ich eine Begegnung mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen. Er ist jetzt schon in Rente gegangen. Und es war eigentlich immer ein lustiger Typ. Mit ihm habe ich so viel immer gelacht. Da habe ich manchmal Bauchschmerzen gehabt nach der Arbeit. Es war immer eine schöne Zeit mit ihm. Es war wirklich gut. Und als ich ihm begegnete, da merkte ich auf einmal, dass er nicht mehr so lustig war wie sonst immer. Er sagte mir, dass die Untersuchungen losgehen und dass bei ihm im Bauch ein Tumor festgestellt wurde. Und als er mir das sagte, fing er an zu weinen, fiel mir in meine Arme und sagte, ich habe Angst. Ich habe Angst für das, was kommt. Ich habe Angst vor dem Tod. Und Ewigkeit ist im Leben eines Menschen immer präsent. Egal, ob es Menschen sind, die an Gott glauben, nicht nur die beschäftigen sich mit der Ewigkeit, nein, sondern jeder, der hier auf dieser Erde lebt. Jeder, der hier auf dieser Erde lebt, geht mit diesem Gedanken durch diese Welt und fragt sich, gibt es eine Ewigkeit? Ewigkeit ist auch ein Begriff, der im Alltag etwas entfremdet wird. Ich höre das mittlerweile immer öfter von meinen Kindern, die sagen, boah, das dauert ja eine Ewigkeit, wenn die auf mich warten. Sie haben es von mir. Ich habe diesen Satz auch immer wieder mal angewendet. Es dauert eine Ewigkeit. Du wartest immer wieder und diesen Satz drückst du dann aus, wenn du ungeduldig bist, wenn der andere schneller machen soll und du gerade keine Geduld aufbringen kannst. Lass uns zu Prediger 3,11 gehen. Prediger 3,11 sagt aus: Er, nämlich Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Wie genial! Unser Gott will, dass alle gerettet werden und legt einem jeden Menschen tief ins Herz diese Gewissheit, dass es eine Ewigkeit gibt oder diese Frage nach der Ewigkeit. Eigentlich ist es uncool, wenn wir in unseren jungen Jahren nach der Ewigkeit fragen. Teenager sind oft so am Hadern, soll ich jetzt nachfragen oder nicht? Eigentlich ist es ja uncool, an Ewigkeit zu denken, nach Ewigkeit zu fragen. Aber spätestens, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, spätestens, wenn uns ein Facharzt sagt, dein Leben hier auf dieser Erde, es dauert nicht mehr lange, deine Tage sind gezählt, spätestens dann gibt es auf einmal in unserem Leben einige Fragen. Gibt es das Leben nach dem Tod? Gibt es Himmel und Hölle? Wie werden die Bedingungen in der Hölle und in dem Himmel sein? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm in der Hölle. Vielleicht muss ich mich gar nicht hier so bloßstellen auf dieser Erde und ich halte es aus in der Hölle. Das sind so Dinge, die uns immer wieder beschäftigen. Was ist das Ziel? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür investiere ich in meinem Leben? Und das Geniale ist, wir haben heute schon von Willi gehört, Jesus hatte immer eine Ewigkeitsperspektive. Jesus entäußerte sich selbst. Jesus gab alles. Jesus hatte immer diese Perspektive, ich will das tun, was mein Vater tun muss durch mich. Und heute möchte ich ganz praktisch werden, in dem, wie du und ich eine Ewigkeitsperspektive bekommen können, obwohl es hier in diesem Leben oft manchmal zum Verrücktwerden ist. Wenn wir über Ewigkeit nachdenken, dann merken wir schnell, es gibt mehrere Kategorien. Aber heute möchte ich mit euch über eine Kategorie nachdenken. Es ist die Perspektive im Hier und Jetzt. Die Perspektive ist ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Wenn ich depressiv bin und schlecht gelaunt, dann werden wir merken, Menschen werden mir keine großen Aufgaben aufbürden, denn sie wissen, ich bin nicht stark genug dafür. Ich bin depressiv und wenn mir etwas zu schwer wird, werfe ich diese Last, diese Aufgabe hin und tue sie nicht mehr weiter. Wenn ich schlecht gelaunt bin, so hat es auf meine Freunde eine Auswirkung. Man kann mir keine Dinge anvertrauen und man möchte mit mir nicht mehr Gemeinschaft haben, weil ich einfach unerträglich bin. Die Frage ist, warum bin ich so, wie ich bin? Ein ganz einfaches Beispiel. Du bist gerade im Stress oder hattest Ärger mit deiner Frau oder du als Bruder hattest Streit mit deinem anderen Bruder oder Schwester oder mit deinem Nachbar, wen auch immer. Und dann kommt einer so von hinten, rempelt dich um, du stolperst nach vorne, bist eh schon schlecht gelaunt und schreist, kannst du nicht aufpassen? Und wenn dich dann so ein griesgrämiger Typ anschaut, während dein Blick nach hinten schweift, ist deine Reaktion vielleicht total normal. Menschlich würden wir sagen, haben auch vielleicht schon so eine Situation gesehen, miterlebt oder vielleicht standen wir schon selber mal in so einer Situation. Aber jetzt kommt's. Wenn du auf einmal während diesem Stolpern demjenigen nach hinten schreist, kannst du nicht aufpassen, schaust nach hinten, auf einmal siehst du in das Gesicht eines Blinden. Was passiert in uns? Ich glaube, unsere Emotionen und Reaktionen machen eine 180-Grad-Kehrtwendung. Wenn wir auf einmal in das Gesicht eines Blinden schauen, werden wir auf einmal zu den verständnisvollsten Menschen. Der Blinde konnte doch nichts dafür, er hat mich doch nicht gesehen. Auf einmal ist alles vergessen, was er mir angetan hat. Auf einmal ist alles vergessen, dass ich gerade Streit vielleicht gehabt habe mit meinem Nächsten. Es wurde auf einmal ein ganz neues Bild, was ich nicht erwartet habe. Das zeigt, dass meine und deine Perspektive eine ganz wichtige Sache ist und dass wir uns heute Zeit nehmen müssen, um darüber nachzudenken, was ist meine Perspektive. Perspektive ist die Fähigkeit, Dinge richtig zu platzieren oder richtig zu entscheiden. Der Alltag fesselt uns oft in unseren Zielen. Wir haben so kurzfristige Ziele, kurze Ziele in unserem Leben, die wir verfolgen. Und wenn etwas dazwischen kommt, dann merken wir auf einmal, dieserjenige ist ein Störfaktor. Er hindert uns, uns auf den Weg zu unserem Ziel zu begehen. Wir können nicht mehr klar denken und reagieren über. Meine Frau erinnert mich manchmal damit und sagt, hast du gerade einen Tunnelblick? Dann weiß ich, was sie damit meint. Wie kann ich aus diesem Hamsterrad herauskommen? Die Perspektive der Endlichkeit muss aufhören und da müssen wir rauskommen. Jeder kennt auch dieses Beispiel mit dem Seil. Das Seil ist in der Regel, wenn man das Seil als eine Ewigkeit von Ewigkeit benutzt, ist es unendlich. Wir Erwachsene wissen, ein Seil hat immer ein Ende. Aber die Ewigkeit, die Gott sagt, hat niemals ein Ende. Und unser Leben ist ungefähr so kurz hier wie dieser Anschluss. Und das ist unser Problem. Viele Dinge, die in unserem Leben geschehen, entscheiden wir oft aus dieser Endlichkeit heraus, aus diesem kurzen Stück, was wir sehen und was wir erleben. Wir bewerten Dinge aus unserer Endlichkeit heraus. Das Wichtigste ist, dass ich gesund bin. Das Wichtigste ist, dass ich genug zu essen habe. Das Wichtigste ist, dass ich genug Geld habe. Das Wichtigste ist, dass ich vor den anderen gut dastehe. Das Wichtigste ist, dass ich, ja sogar bis hin, dass ich genug Toilettenpapier habe. So weit kommen wir, dass es Videos gab, wo Menschen sich um das Toilettenpapier gestritten haben. Wie würde ich mit diesen Dingen umgehen, wenn ich die Perspektive der unendlichen Perspektive hätte? Und dazu möchte ich mit euch nach Jakobus 4, 13 bis 17 gehen. Ein interessanter Abschnitt, wo Jakobus zu den Judenchristen spricht. Jakobus 4, von Vers 13 bis 17. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Jakobus spricht hier zu den Juden, die Christus angenommen hatten, die sogenannten Judenchristen. Und Juden waren immer schon in der Antike hervorragende Händler. Ihr Ziel war es immer, eine Ware zu kaufen für einen sehr günstigen Preis, einen satten Aufschlag zu machen und dadurch Handel treiben, einen starken, einen satten Gewinn daraus zu bekommen. Sie waren sehr gut darin und das wussten sie, das brauchte man ihnen nicht zu sagen. Ihr Handel lief gut, ihre Pläne waren groß, weit im Voraus geplant und sehr durchdacht. Das Problem, was Jakobus hier anspricht, war die Unabhängigkeit von Gott. Jakobus beschreibt hier einen Geschäftsmann, der seine Zukunft genau geplant hat. Und aus dem Text können wir herausnehmen, dass es sehr genau durchdacht war, nur eins wurde missachtet. Der Geschäftsmann, haben wir gelesen, plante seine Zeit, indem wir gelesen haben, heute oder morgen. Der Geschäftsmann rechnet mit den beteiligten Personen, indem er sagte, wir, und nahm den Ort, die und die Stadt. Die Dauer, ein Jahr. Das Vorhaben war Handel treiben. Und das gewünschte Ergebnis war Gewinn erzielen. Du als Geschäftsmann oder vielleicht Vorarbeiter in einer Firma sagst, hervorragend, genau so muss es laufen. Arbeit muss gut vorbereitet werden. Menschen müssen gut eingeplant werden. Es muss alles durchdacht werden. Genauso müssen wir die Kosten und den Nutzen vergleichen, ob sich's lohnt und abgewogen werden. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was Jakobus hier genau kritisiert an diesen Judenchristen. Und damit zu Jesaja gehen. Im Jesaja finden wir die Ursünde überhaupt, noch bevor Adam und Eva gesündigt haben, noch bevor Adam und Eva überhaupt gelebt haben, gab es ein Ereignis zwischen Gott und Mensch. Das ist genau auch das, was Willi schon erwähnt hatte mit dem Engel Luzifers. Jesaja 14, 13 bis 14. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg. Im äußersten Norden, ich will emporfahren, auf Wolkenhöhen dem Allerhöchsten mich gleich machen. Im Jesaja 14 geht es um das Gericht über Babylon. Und dem König wird klar gemacht, dass auch Gott seine Herrschaft vernichten wird, dass auch Gott seine Königsherrschaft niederreißen wird. Dabei wird auch der Vergleich mit dem Satan gemacht, dass wie viel mehr er eine Macht hatte als dieser babylonische Herrscher. Dieser Engel hatte so eine große Macht und trotzdem wurde er von Gott niedergerissen, niedergeworfen in den Scheol, weil der Satan sich gegen Gottes Willen erhob. Der Satan sagte nämlich zu sich: Ich will mich über die Sterne Gottes erhöhen. Hier finden wir nirgendwo den Willen Gottes. Nicht Gott wollte den Satan erhöhen, sondern er sagt selbst zu sich: Ich will mich erhöhen. Der Satan wollte sich erhöhen und sich Gott gleich machen. Aber eigentlich hatte er doch eine ganz andere Aufgabe. Er sollte ihn doch eigentlich verehren, ihn groß machen. Obwohl der Engel so eine große Macht hatte, scheute Gott sich nicht davor, ihn dorthin zu werfen, wo er nie wieder rauskommt. Und selbst die Bewohner des Scheols wunderten sich, dass Gott dies getan hat und dass der Engel so tief fallen konnte. Das Problem der neuen Judenchristen war ein ähnliches. Es war Stolz. Sie rühmten sich über ihre Taten. Sie waren stolz darauf, was sie all die Jahre aufgebaut hatten. Sie waren stolz darauf, was sie alles geschafft haben. Sie waren auf jedem Plan stolz, den sie geschmiedet haben. Wir haben alles berechnet. Wir haben an alles gedacht. Es kann nichts mehr schiefgehen. Sie waren arrogant und waren der Meinung, dass ihr Schicksal allein in ihrer Hand liegen würde und nichts mehr dazwischen kommen konnte. Die Frage ist, wer hätte von uns gedacht im Januar, dass im März, April Menschen, nicht nur die Mediziner, mit dieser Maske durch die Gegend laufen? Wer hätte gedacht, dass unsere Wirtschaft in die stärkste Rezession fällt nach dem Zweiten Weltkrieg? Die wirtschaftlichen Folgen bemerken wir in Deutschland sehr wenig. Aber wir haben auch gerade von Klaus gehört, dass die Folgen in ärmeren Ländern ganz andere sind. Die ärmeren Länder haben eh schon Probleme gehabt und diese Probleme schwappen jetzt über. Diese Probleme werden auf einmal greifbar und spürbar. All die Prognosen, die im Jahr 2019 von Professoren, von Doktoren getroffen wurden für das Jahr 2020, jede Erwartung, dass das Wirtschaftswachstum vielleicht stagniert oder sogar noch besser wird, werden auf einmal gekippt. Die Realität zeigt auf einmal etwas ganz anderes. Und nur weil ein kleines, unsichtbares, unscheinbares Virus sich in die Menschen hineinschleicht. Wie viel mehr kann Gott unsere Pläne zerstören? Wie viel mehr kann er sie durchkreuzen? Aber die Frage ist, will Gott meine und deine Pläne wirklich durchkreuzen? Ich glaube nicht, dass Gott sich daran freut, wenn er wieder mein Plan und dein Plan durchkreuzen muss. Aber er macht es, weil er viel mehr möchte, dass wir den Plan mit ihm machen. Gott will, dass wir unsere Perspektive auf ihn richten. Er will, dass wir unseren Blick auf ihn richten. Er will, dass wir die Pläne mit ihm schmieden. Denn er hat den besten Plan für uns, haben wir gesungen. Wir vertrauen oft darauf, dass er den besten Plan hat, aber planen oft selber und lassen Gott nicht in den Plan hinein. Gott hat definitiv den besten Plan für uns, denn er ist der Schöpfer. Er weiß, was wir als Geschöpfe brauchen. Noch nicht mal einmal wir können morgen wissen, was für ein Wetter sein wird. Wir wissen, dass es morgen keinen Schnee gibt, weil wir wissen, wir haben Sommer. Aber wir gucken immer wieder auf die App. Wir gucken, was wird für ein Wetter morgen. Wir planen unseren Tag, vielleicht unseren Ausflug und verlassen uns ganz auf das Wetter. Aber oft planen wir unser Leben allein ohne diesen Gott, der weiß, wo mein Anfang geschah und wo mein Ende sein wird. Er weiß, wie lange ich lebe. Er weiß, wie lange du lebst. wie viel mehr sollten wir ihm unser Leben anvertrauen? Jakobus wollte die Judenchristen aufwecken und sagen, dass sie nicht vergessen dürfen, Handel treiben ist gut, Handel treiben muss man, um zu überleben, um die normalen Sachen zu bestreiten. Aber es ist nicht das Wichtigste. Handel treiben kann ich auch mit Gott. Die Dinge, um die wir uns kümmern und unser Leben, ist oft wie ein Dunst. Jakobus hat diesen Ausdruck genommen und ich dachte mir, wie kann ich das demonstrieren? Jeder weiß ungefähr, wie ein Dunst aussieht. Wenn ich zum Beispiel hier mit diesem Parfüm sprühe, dann seht ihr alle, seht ihr den Dunst noch? Er ist weg. Der Dunst dauert ganz kurz. Und Jakobus nimmt nicht umsonst diesen Ausdruck, dass unser Leben nur wie ein Dunst ist. Ja, wenn wir jung sind, dann denken wir immer, pah, unser Leben ist so lang. Aber ich glaube, wenn wir zurückschauen, dann merken wir auf einmal, das Leben ist doch nicht so lang. Jakobus hat doch recht. Unser Leben ist wie ein Dunst. Dieser Text aus Jakobus erinnert uns, dass wir sterben müssen, aber auch gleichzeitig, dass wir leben dürfen. Dass wir leben dürfen von Ewigkeit zur Ewigkeit. Ewigkeit bedeutet mein kurzes Leben, aber auch gleichzeitig ein Leben, das nie endet. Ein Leben, das nach dem Tod erst richtig anfängt. Und dieser Abschnitt aus dem Jakobusbrief ist so ein Weckruf. Steh auf, erinnere dich, wofür du eigentlich lebst. Er ist ein Weckruf auch an mich. Steh auf, erinnere dich, wofür lebe ich eigentlich? Steh auf und wechsel deine Perspektive auf Christus. Und ich denke mir, das ist genauso wie in diesem Beispiel mit dem Blinden, den ich vorher erwähnt habe. Der Stolpernde schaute auf den Blinden, auf einmal waren seine Emotionen ganz andere. Aus Hass wurde Liebe. Aus nicht verstehen können wurde auf einmal der verständnisvollste Mensch. Und ich glaube, das ist genauso auch, wenn wir unsere Perspektive, unseren Blick auf Christus richten. Wenn wir diesen Blick immer wieder auf Christus richten, dann können wir zu Menschen werden, die anders sind. Zu Menschen werden, die eine Hoffnung in ihrem Herzen tragen. Eine Hoffnung weitergeben. Das war der Wunsch auch im Mitteilungsteil. Diese Hoffnung wollen wir nicht für uns behalten. Diese Hoffnung wollen wir Menschen weitergeben. Dieses vollbrachte Werk, was wir auch heute dran gedacht haben im Abendmahl, kann mein Leben umkrempeln. Dieses vollbrachte Werk kann meine Perspektive so radikal ändern, mein Handeln, mein Leben. Ich kann sogar in schlimmsten und in den schwersten Zeiten auf einmal fröhlich sein. Ich kann voller Hoffnung sein. Ich kann einfach Hoffnung ausstrahlen und sie weitergeben. Und das wünsche ich mir und euch in der kommenden Woche, dass wir immer überprüfen, wo ist meine Perspektive? Auf wen, auf was schaue ich? Beziehe ich meinen Schöpfer, der mich geschaffen hat, in meine Pläne mit ein? Ist er derjenige, den ich mein Leben komplett anvertraue? Ich wünsche uns, dass Gott uns segnet in unserem Nachdenken, in unserem Leben und dass wir das einfach auch wieder praktisch umsetzen. Amen.